der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
und mit Matthias Lohmann.
Das ist Teil 2 unserer kleinen Serie über Machtmissbrauch und Skandale in Kirchen und Gemeinden. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sich solche giftigen Entwicklungen wohl nie ganz ausschließen lassen, weil auch Christen noch sündigen. Und doch gibt es gewisse Strukturen und auch Vorkehrungen, die helfen können, Missbrauch vorzubeugen. Zum Beispiel eine plurale Leitung, in der es nicht den einen starken Mann an der Spitze gibt und wo man sich Rechenschaft gibt. Auch Ansprechpartner können helfen, an die man sich vertrauensvoll wenden kann, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat oder Dinge in der Gemeinde beobachtet, die nicht gut laufen. Und der beste Schutz für jeden Einzelnen ist, das hast du auch gesagt, Matthias, nah bei Jesus sein. Ich habe unsere Hörer ermutigt, uns Fragen zu dem Thema zu schicken und wir haben keine einzige Frage bekommen. Da war die Deadline vielleicht zu kurzfristig, vielleicht vertrauen sie aber auch drauf, dass wir in unserem Gespräch schon die richtigen Fragen stellen und auch beantworten. Ich habe tatsächlich noch genug Gesprächsstoff für eine zweite Folge und die Frage ist, bist du bereit?
Na klar.
Dann geht's los. Ich möchte zum Anfang nochmal über den größeren gesellschaftlichen Trend mit dir sprechen, weil Machtmissbrauch ja wirklich nicht nur ein Thema ist, was wir in Kirchen und Gemeinden erleben, sondern das gibt's in der Filmbranche, das gibt's in der Politik und überall. Und das wird auch heute viel stärker wahrgenommen und auch aufgearbeitet. Es gab vor ein paar Jahren diese MeToo-Bewegung, die gibt's bis heute, wo mit einem Hashtag dann Leute ins Internet rausgesendet haben. Mir ist das auch passiert. Ich wurde sexuell belästigt. Bei mir hat jemand ja seine Macht missbraucht. Und ich denke, dass die Dinge, die auch jetzt in Kirchen und Gemeinden rauskommen, auch in diesen Megachurches teilweise, dass das schon auch was mit dieser Entwicklung zu tun hat, dass es da einen Zusammenhang gibt. Jetzt ist für mich die Frage, ist das eigentlich gut, wenn man diese Dinge so ans Licht bringt, auch in Medien sehr öffentlich verhandelt? Gibt es da auch Schattenseiten von dem Ganzen? Wie soll man das einordnen?
Naja, ist auf jeden Fall erstmal gut, dass sexueller Missbrauch angesprochen wird. Das war ja wohl tatsächlich in bestimmten Kreisen, in bestimmten Berufsfeldern, in bestimmten Umfeldern wirklich systemisch. Und da wurden vielen Menschen oder viel Leid angetan. Und das ist gut, wenn es da jetzt Aufklärung gibt und auch eine Sensibilisierung, sodass sowas hoffentlich in der Zukunft nicht mehr in gleicher Weise vorkommen kann. Auf jeden Fall nicht mehr so gehäuft. Also von daher grundsätzlich erstmal gut, dass das an die Öffentlichkeit kommt und dass man diese Dinge sehr ernst nimmt heutzutage. Aber ja, es gibt sicher auch eine Kehrseite, denn in bestimmten Kreisen gehört es inzwischen ja fast dazu, dass man irgendwie eben auch beim MeToo dabei ist. Ja, da hat dann plötzlich fast jeder irgendwie Missbrauch erlebt. Einfach um mit dabei zu sein, um auch mitreden zu können, hat dann jeder so seine Geschichte. Ich glaube, das ist erst einmal etwas, was wirklich tief verankert ist in uns Menschen und vielleicht sogar vor allem in der westlichen Welt, so diese Opfermentalität. Wir sind gerne auch mal Opfer und da kann es schon dazu führen, dass wir Dinge übertreiben und dann Menschen auch Unrecht tun. Und da sehen wir tatsächlich in ganz vielen Bereichen, jetzt nicht nur im Bereich sexueller Missbrauch, da geht es ja auch um Mobbing oder ungerechte Behandlung oder was auch immer. Da gibt es ja viele Studien. Ich habe vor kurzem gerade von einer Studie gehört, wo es um die Gleich- oder Ungleichbehandlung von Mann und Frau geht. Und einerseits wird in der Studie gezeigt, dass es faktisch Frauen viel besser geht im Hinblick auf Gleichbehandlung und dass tatsächlich sie das auch selber so sagen. Und dann andererseits aber auf die allgemeine Frage, ob es eine Ungleichbehandlung gibt, sagen ja auf jeden Fall. Obwohl es ihrer eigenen Lebensrealität gar nicht entspricht, aber natürlich doch irgendwie muss man Opfer sein. Das war schon ganz interessant, diese Studie, die glaube ich sogar von einer Frau erstellt worden war, also ganz, ganz spannend. Das heißt, diese Bewegung ist deswegen eben nicht immer nur gesund. Und wo es dann wirklich problematisch wird, ist, wenn die angeblichen Täter öffentlich an den Pranger gestellt werden und ihnen per Definition nicht mehr geglaubt wird. Und das heißt, hier gibt es keine Unschuldsvermutung mehr, sondern da werden dann ganz schnell Menschen wirklich abgestempelt. Und das vielleicht nur, weil jemand gerade sich an einen Trend drangehängt hat. Das finde ich dann wirklich problematisch. Also eine Unschuldsvermutung gibt es vielleicht noch im juristischen Sinne, aber eben gesellschaftlich eigentlich nicht mehr. Und da sind auch die Medien oft sehr erbarmungslos und wir glauben es sehr gerne. Und ich glaube, um mal ein ganz unpopuläres Beispiel zu bringen, wenn in den Medien irgendwas auftaucht, was Missbrauch und Donald Trump zusammenbringt, dann ist für alle klar, Trump ist auf jeden Fall schuld, egal wer was wie sagt oder ob es da Beweise gibt oder nicht, weil unser Klischee eben ist, Donald Trump ist böse, ist ein böser Mensch, dem glauben wir nicht, alter weißer Mann. Ich will ihn gar nicht entschuldigen. Es kann ja sein, dass er schuldig ist, aber es wird gar nicht mehr versucht, der Sache nachzugehen, sondern die Öffentlichkeit hat ein Urteil. Und ähnlich, und das befürchte ich, gibt es eben auch, geht es oft Menschen außerhalb unseres Zirkels mit evangelikalen Christen. Die sind einfach verbrämt, die sind blöd, die sind gefährlich, die sind einfach nicht glaubwürdig.
Die wählen Trump.
Ja, genau, die gehören dann sowieso auch gleich mit in diese Ecke. So, und da wird dann ganz schnell ganz viel abgestempelt und da muss nur irgendwer kommen und sagen, ja, me too, ich bin hier auch und habe Missbrauch erlebt und was weiß ich nicht was. Und das ist dann die Kehrseite, dass wir da oft den fairen Umgang nicht mehr wirklich haben. Das heißt, einerseits super gut, wertvoll, dass Menschen, oft Frauen, die Missbrauch erlebt haben, Kinder, die Missbrauch erlebt haben, jetzt erleben dürfen, hier gibt es Aufklärung. Und ja, das wird jetzt ernster genommen und andererseits muss man aufpassen, dass man eben nicht auf der anderen Seite jetzt Menschen Unrecht tut. Das wäre dann wirklich bedenklich. Und das ist, glaube ich, so die Spannung, in der wir hier stehen.
Das hast du ja letztes Mal auch schon angesprochen. Ich finde, so schwierig das ist, aber wirklich das ist wichtig, auch die Unschuldsvermutung erstmal aufrecht zu erhalten. Und da nehme ich schon auch wahr, dass heute oft gesagt wird, wenn jemand eine schlimme Geschichte erzählt, dann war das einfach so. Und wenn du da noch was hinterfragst, dann ist das gleich ganz schlimm, weil du da noch auf das eine Trauma noch das nächste Trauma draufsetzt. Also ich glaube, das ist wirklich ein schmaler Grat, aber man muss sehr aufpassen, dass man sich das genau anschaut. Und da ist dann wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit, da ist eine Zeitung oder das Fernsehen auch gar nicht der richtige Ort erstmal, sondern das muss wirklich sich eine Kommission anschauen oder auch ein Gericht anschauen und dann wirklich gut prüfen, bevor man da jemand vorschnell verurteilt. Lass uns mal über die Konsequenzen sprechen, wenn es dann aber wirklich dazu gekommen ist. Und wir bleiben jetzt wieder bei Kirchen und Gemeinden. Wenn ein Leiter sich schwer verfehlt hat, wenn er seine Macht missbraucht hat, zum Beispiel Geld veruntreut hat, wenn er vielleicht Leute seelisch ausgenutzt hat, auch wenn er sich sexuell verfehlt hat. Wir haben das Thema auch letztes Mal schon gestreift. Du hast gesagt, das kann heißen, er muss dann aufhören. Gibt es irgendwelche Kriterien, wann ein Leiter gehen muss und wann er bleiben kann?
Nun, ich denke, erst einmal ist natürlich biblisch klar, es gibt Qualifikationen für Älteste. Ja, und wir wissen, es gibt ein Amt, ob wir das jetzt Älteste, Pastor, Bischof nennen. Biblisch sind drei Begriffe, die das gleiche Amt beschreiben. Also diese Qualifikationen sind Grundlage dafür, dass jemand dieses Amt ausüben kann. Und wenn jemand sich so verfehlt hat, dass er diesen Qualifikationen nicht mehr entspricht, dann kann er auch dieses Amt nicht mehr ausüben. Das heißt, da muss er gehen, zumindest für eine Zeit, vielleicht auf Dauer. Dann müssen wir natürlich sagen, Leiter sollten eine Vorbildfunktion innehaben. Das heißt, viele der Kriterien, auch gerade bei den Qualifikationen für Älteste, Titus 1, 1. Timotheus 3, sind ja nicht Kriterien, wo ich schwarz-weiß sagen kann, erfüllt oder nicht erfüllt, sondern das sind ja oft dann auch eher so Kriterien, die man im Vergleich sieht. Wer unter euch lebt jetzt hier besonders vorbildlich? So ein Ältester, ein Pastor sollte eine Vorbildfunktion innehaben. Wenn er etwas getan hat, was diese Vorbildfunktion nachhaltig zerstört, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, dass er weiter dieses Amt ausübt. Und auch Vertrauensmissbrauch. Wenn Vertrauen verloren gegangen ist, selbst wenn wir dann sagen würden, naja, es war jetzt keine so schlimme Sache, aber wenn einfach kein Vertrauen mehr da ist, dann bist du als Ältester auch nicht mehr tragbar, als Pastor nicht mehr tragbar. Dann geht, glaube ich, kein Weg drumherum, dass man zurücktritt. Andererseits einem Leiter auch zuzugestehen, dass er auch Mensch ist und auch mal fällt in bestimmten Bereichen. Ich glaube, das sollte man tun. Ich höre immer mal wieder auch in Pastorennetzwerken von Fällen, wo Pastoren, die zum Beispiel, hatte ich vor kurzem einen Fall, da hat jemand gesagt, ich habe mit Pornografie zu tun. Das ist sicher ein ernstzunehmendes Problem, aber der ist an seine Ältesten herangetreten, hat das gesagt, betet für mich, ich kämpfe da schon lange, ich habe viele Siege, aber ich falle auch immer mal wieder. Und der wurde sofort seines Amtes enthoben. Und das ist dann schon auch krass, wenn du merkst, okay, ich will das nicht in irgendeiner Weise verteidigen. Ja? Also das ist problematisch, hochgradig problematisch. Und doch ist dann die Frage, gerade wenn jemand diesen Kampf ernsthaft führt und es eine Sünde ist, die jetzt nicht öffentlich ist und er aber sich auch da noch Rechenschaft sucht und auch gibt und dann in diesem Versuch, da Hilfe zu bekommen, quasi sofort an Pranger gestellt wird und abgeschossen wird. Da würde ich sagen, boah, war das der richtige Umgang? Hätte man da nicht sagen können, wir arbeiten mit dir dran und vielleicht lass mal deinen Dienst für eine Zeit ruhen, mach mal bewusst eine Pause, vielleicht eine Therapie, Seelsorge in Anspruch nehmen, um da weiterzukommen. Da ging es mir gefühlt zu schnell, ohne dass ich den Fall konkret kenne und im Detail viel dazu sagen könnte, aber das wirkte auf mich schon sehr kalt und hart und vielleicht auch zu überzogen.
Und das sind natürlich auch genau die Beispiele, die andere dann wieder dazu bringen, dass sie sagen, lieber halte ich das geheim, lieber rede ich mit niemand drüber, weil am Ende kann das mich hier mein Amt kosten. Also das ist ja auch so eine Spirale dann nach unten und du bleibst dann in der Finsternis, es wird immer schlimmer. Wie sieht's denn mit Wiederherstellung aus? Gibt's auch einen Weg zurück, wenn ich mein Amt verliere in der Gemeinde, wenn ich nicht mehr Pastor sein kann? Ich denke, in der Bibel sehen wir ja verschiedene, vor allem Männer, die auch schwer gefallen sind, die große Sünde auf sich geladen haben, die aber wiederhergestellt wurden. Also als erstes denkt man dann natürlich an König David, der Ehebruch begangen hat, der auch noch den Mann von Bathseba dann hat umbringen lassen. Schlimme Sünde, wo man denkt, so kann einer eigentlich nicht mehr weitermachen, ist er auch als König nicht mehr tauglich. Aber wir sehen dann, dass er umkehrt, seine Sünde bereut, dass Gott ihn zwar schon bestraft, aber dass er dieses Amt weiter ausführen kann. Wir sind keine Könige als Pastoren, ist mir auch klar, aber so Wiederherstellung für einen Dienst. Paulus, der die Gemeinde eine ganze Zeit lang schwer verfolgt hat und Gott begegnet ihm dann und schenkt ihm Umkehr und dann wird er zu einem der wichtigsten Leiter in der jungen Kirche. Siehst du eine Möglichkeit für Pastoren, nach einem großen Skandal wieder ihren Dienst aufzunehmen und gibt es auch Umstände, unter denen das auf gar keinen Fall mehr möglich ist?
Ja, ich wäre erst einmal tatsächlich vorsichtig, von diesen Berichten auf ein Prinzip für die Wiedereinsetzung von Ältesten zu schließen. Ich glaube, das sind Einzelfälle, die beschrieben werden in der Bibel und die jetzt nicht direkt anwendbar sind. Ich glaube nicht, dass sie uns ein Prinzip lehren sollen im Hinblick auf Wiedereinsetzung. Aber ganz klar, Gott kann Menschen von Grund auf verändern. Wir leben unter einem Gott, der unsere Herzen in seiner Hand hält. Und das sehen wir am Beispiel von Paulus wunderbar, wie eine solche Lebensveränderung stattgefunden hat, dass er wirklich sagen kann, ja, wir sind eine neue Kreatur, wir sind neue Menschen. Das Alte ist vergangen, das ist nicht mehr. Und deswegen traue ich Gott Veränderung zu in Menschen, die gefallen sind. Das braucht aber in der Regel Zeit, bevor es zu einer Wiedereinsetzung kommt. Ja, wir hatten eben schon gesagt, also es muss zum einen Vertrauen wieder aufgebaut werden. Sie müssen sich wieder etablieren als Vorbilder. Das geht nicht von heute auf morgen. Da reicht es nicht zu sagen, ja, es tut mir auch wirklich leid und ich werde das nie wieder tun und ich habe jetzt viel daraus gelernt. Ja, das habe ich schon oft gehört, nicht nur bei Pastoren, sondern ganz allgemein bei Menschen und ganz schnell erlebt, es ist doch wieder passiert. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben übrigens auch, nicht? Dass es Sünden gibt, wo ich selbst im Gebet ganz ernsthaft sage, Herr, ich will das nie wieder tun und es dauert nicht lange und ich tue es wieder, weil ich mit diesem Kampf noch nicht fertig bin. Und da denke ich, helfen wir niemandem, wenn es zu schnell zu einer Wiedereinsetzung kommt. Andererseits, wie gesagt, wir sind eine Gnadengemeinschaft, wir sollten sehen, dass Wiedereinsetzung möglich ist. In den allermeisten Fällen, nach einer gewissen Zeit, in der Heilung geschehen ist, in der wieder Vertrauen entstehen konnte, in der Menschen auch Veränderung erleben durften, wenn sie die dann erlebt haben. Von daher ist die Frage, gibt es irgendeinen Fall, wo das gar nicht geht? Vielleicht einen, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, nämlich in der Frage des Ehebruchs. Weil das so ein Abbild sein soll des Evangeliums und auch, dass jemand, der seinem Haus gut vorsteht, dann der Gemeinde gut vorstehen kann und wer so viel Chaos über sein Haus bringt, dem Gemeinde wieder anzuvertrauen, da weiß ich nicht, wenn ich dann in den Anforderungen an Ältesten lese, Mann einer einzigen Frau, ob das nicht auch bedeutet, dass tatsächlich eine Scheidung und Wiederheirat danach vielleicht auch ein Ausschlusskriterium ist. Also das wäre so ein Punkt, wo es mir etwas schwerer fällt, wenn jemand dann relativ bald vor allem einen Dienst wieder aufnimmt, aber auch grundsätzlich, wobei ich auch da sagen würde, nach einer längeren Zeit und einer wirklichen Umkehr, Buße und Veränderung, will ich auch da zumindest nicht sagen, ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich tendiere aber tatsächlich dazu, das dann eher nicht mehr zu sehen. Auch zu sagen, es gibt Dinge, die dazu führen könnten, dass du einfach grundsätzlich nicht mehr qualifiziert bist für einen Ältestendienst.
Eine Sache, die das Thema zusätzlich schwer macht, ist, dass viele Pastoren ja gar nichts anderes gelernt haben. Also oft haben Pastoren früh Theologie studiert, manche direkt nach der Schule ans theologische Seminar haben da Theologie studiert und sind dann Pastor 10, 20, 30 Jahre. Es kommt zu einer schweren Verfehlung, zu einem Skandal und die sagen dann, ja, was soll ich denn anderes machen? Ich habe ja nur Pastor gelernt. Und die versuchen dann auch dementsprechend eben dann nochmal woanders in einer anderen Gemeinde Fuß zu fassen und weiter diesen Dienst zu tun. Ist das nicht eine riesengroße Schwachstelle von einem System, in dem man Leute vollzeitlich in der Gemeinde anstellt?
Ja, das kann auf jeden Fall eine wirkliche Herausforderung sein. Es ist sicher gut, wenn ein Pastor, der vollzeitlich angestellt wird, auch noch einen anderen Beruf gelernt hat, sodass er nicht auf Gedeih und Verderb angewiesen ist, diese Rolle, diesen Job, diese Stelle als Pastor immer weitermachen zu müssen. Das macht es dann auch für eine Gemeinde leichter, ihm zu sagen, dass er vielleicht nicht wirklich das mitbringt oder nicht mehr das mitbringt, was es braucht, um dieses Amt auszuüben. Und eine Abberufung endet dann eben nicht sofort im Desaster. Das heißt, ich mache es einer Gemeinde leichter, da auch einfach konsequent zu sein und nicht aus falscher Rücksichtnahme vielleicht etwas zu tolerieren, was eigentlich nach der Bibel nicht toleriert werden sollte. Ich glaube, grundsätzlich ist es eben nicht ganz unproblematisch, wenn Pastor mehr als ein Beruf, als eine Berufung verstanden wird. Und ich meine Berufung hier jetzt gar nicht in so einem super geistlichen Sinne, so dass Gott dir irgendwas gesagt haben muss. Ich meine es tatsächlich so, dass du Pastor wirst nicht durch ein Studium, sondern dadurch, dass eine Gemeinde da ist, die sagt, wir sehen in dir die Qualifikationen für den Ältestendienst. Wir wollen, dass du uns als Ältester dienst und wir wollen dich freisetzen, dass du das vollzeitlich tun kannst und deswegen berufen wir dich in ein Anstellungsverhältnis als angestellter Ältester, wir nennen das typischerweise dann Pastor, hinein. Das ist legitim, das, glaube ich, hat auch eine biblische Grundlage. Wir sehen, dass Paulus in bestimmten Situationen seine Arbeit als Zeltmacher aufgibt und sich dann vollzeitlich dem Dienst in der Gemeinde widmet, nämlich da, wo das finanziell dann möglich ist, durch Unterstützung anderer. Aber er hat auch die Freiheit, dann zu sagen, wenn ich woanders bin und da sind die Umstände anders, dann bin ich eben wieder nicht vollzeitlich, sondern dann muss ich mein Geld irgendwie anders verdienen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also von daher vielleicht ein paar Dinge ganz allgemein. Ein Studium macht dich eben nicht zum Pastor. Und ich glaube, das ist wirklich ein Grundproblem, was wir heute haben, dass manche Studenten denken, wenn sie dann ihr Studium abgeschlossen haben, ihr Theologiestudium abgeschlossen haben, dass sie dann quasi Pastor sind. Das sind sie aber nicht. Ich kenne Leute, die nennen sich Pastor, obwohl sie von keiner Gemeinde aktuell als Ältester berufen sind. Und das ist Etikettenschwindel. Dieses Amt ist ein Amt in einer lokalen Gemeinde, in das die Gemeinde hinein beruft, beziehungsweise wo die Gemeinde anerkennt, das scheint ein von Gott dazu ausgerüsteter, qualifizierter Mann zu sein. Und deswegen berufen wir ihn jetzt oder erkennen das an und nennen ihn dann Pastor oder Ältester. Und wenn du dieses Amt nicht mehr ausübst, dann kannst du immer noch auch in gewisser Weise leben wie ein Hirte. Und das habe ich schon häufig auch Männern gesagt, auch wenn du jetzt nicht mehr berufener Ältester bist, du lebst es schon noch in gewisser Weise, aber du kannst dich nicht mehr so nennen. Das wäre Etikettenschwindel. Also von daher, das ist, glaube ich, oft Missverständnis und das macht es dann echt auch schwer, Leuten zu sagen, hey, ja, du hast das vielleicht studiert, aber das macht dich noch nicht zum Pastor. Das gibt dir auch keinen Anspruch darauf, dass eine Gemeinde dich dafür bezahlt. Ja, und das ist, denke ich, das eine Kriterium. Das andere ist, auch wenn man Pastor zu sehr als Beruf versteht, dann hat man da auch ganz andere Erwartungen. Dann braucht man eine 40-Stunden-Woche und dann auch da wird es dann schwierig. Also da würde ich wirklich sagen, ja, es ist nicht unproblematisch, wenn wir Leute anstellen, die meinen, aufgrund eines Studiums qualifiziert zu sein. Und ich würde sagen, jeder, der von einer Gemeinde berufen wird, sollte eigentlich irgendwie einen Plan B haben, sodass er, wenn die Gemeinde ihn aus welchen Gründen auch immer nicht mehr beruft oder abberuft und er vielleicht auch nicht mehr qualifiziert ist für den Dienst, dass er dann noch etwas anderes machen kann, um, wenn er verheiratet ist, für seine Familie zu sorgen oder auch einfach für sich selber zu sorgen.
Jetzt kann ja eine Gemeinde zu der Entscheidung kommen, wir müssen unseren Pastor abberufen, vielleicht gab es einen Skandal, aus welchen Gründen auch immer. Würdest du sagen, da hat die Gemeinde dann trotzdem noch eine Verantwortung für diesen Pastor, weil es ja dann manchmal wirklich nicht so leicht ist, jetzt sofort woanders einen neuen Job anzunehmen. Vielleicht hast du gar keine Ausbildung gemacht, was auch immer. Gibt es da eine Verantwortung, vielleicht sogar eine finanzielle Verantwortung?
Ja, ich glaube schon. Gerade wenn die Gemeinde jemanden beruft, der eigentlich gar keine andere Option hat und die Gemeinde ihm eben nicht sagt, hey, wir fänden es gut und richtig, dass du vielleicht auch noch was anderes erstmal lernst. Du bist noch jung, nutzt die Zeit. Also wenn die Gemeinde jemanden so beruft, dann glaube ich, hat sie eine Verantwortung. Und das sollte auch damit nicht aufhören, dass ein Pastor vielleicht fällt und sich versündigt. Ich glaube, als Gemeinde haben wir immer eine Verantwortung, gerade auch für die Geschwister, die in Sünde fallen. Ja, und wenn sie von uns davonlaufen, wenn sie nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, okay, dann hört unsere Verantwortung irgendwo auch auf, weil wir ihnen nicht unendlich lange nachgehen können, ohne die Herde vor Ort zu vernachlässigen. Das ist auch klar. Aber ein Pastor, dem wir sagen, hey, du kannst deinen Dienst nicht mehr ausüben, und auch wenn es aufgrund von schlimmer Sünde ist, den sollten wir nicht fallen lassen, sondern wir sollten ihm an die Seite kommen, wir sollten ihm Seelsorge gewähren, um ihn wieder herzustellen. Und wir sollten vielleicht auch sagen, hey, wir übernehmen auch noch eine Verantwortung für dich in finanzieller Form, damit du was anderes finden kannst. Das, denke ich, ist angebracht. Das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Ich kenne auch solche Fälle, wo Pastoren das eiskalt ausgenutzt haben. Das darf nicht sein, aber eine Gemeinde sollte grundsätzlich immer ein gewisses Wohlwollen haben und sagen, ja, auch gefallene Sünder lieben wir weiter und für die wollen wir auch sorgen.
Matthias, zu dieser Miniserie hat mich unter anderem der Podcast Toxic Church inspiriert. Wir haben gesagt, darüber diskutieren wir hier gar nicht, weil zum einen der Podcast wirklich an vielen Stellen sehr problematisch ist. Ich würde sagen, nicht gut recherchiert. Ich habe zwar selber Anfragen an Hillsong, aber finde, so wie die das da gemacht haben, ist wirklich schwierig und da bleibt auch immer was hängen, wenn da irgendwelche Verdächtigungen in den Raum gestellt werden. Zum anderen hast du den ja gar nicht selber gehört. Das heißt, du würdest hier wieder blinde von der Farbe sprechen.
Genau.
Das wollen wir nicht. Ich möchte aber mal noch zwei Themen aufgreifen, die mich schon nachdenklich gemacht haben, auch beim Hören dieses Podcasts. Themen, die auch interessant für uns sind, sicher. Das eine ist, wie gehen wir eigentlich mit Mitarbeitern in der Gemeinde um? Und ich meine jetzt vor allem mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, weil es ja ganz, ganz viele Mitglieder gibt in der Gemeinde, die sich engagieren und dafür kein Geld bekommen. Und manchmal sind es auch richtig viele Stunden pro Woche, manche 10 Stunden, 15 Stunden, richtig viel Einsatz. Und das kann zu Spannungen führen, gerade wenn da auch noch andere sind, die vielleicht in Teilzeit angestellt sind und die zeitmäßig gar nicht viel mehr machen, aber Geld dafür kriegen. Wie kriegt man da eine gute Balance hin zwischen Ehrenamt und Teilzeit- oder auch Vollzeitangestellten?
Ja, das ist tatsächlich ein Balanceakt. Und grundsätzlich sollte man sich fragen, wie viel Mitarbeit wirklich ehrenamtlich erwartet werden kann. Und wann die Arbeit so viel wird, dass es eigentlich richtig ist, dafür auch zu bezahlen. Und das ist dann die Frage, wo ist die Grenze? Und vielleicht liegt die bei 10 Stunden in der Woche. Das, denke ich, wäre gar keine so ganz schlechte Zahl. Und dann gibt es natürlich ein paar andere Kriterien, die man dann auch anlegen muss. Erwartet man von der Person, dass sie das ehrenamtlich macht? Könnte ja sein, dass eine Person 10, 12, 15 Stunden in der Gemeinde einbringt und keiner hat die Person je darum gebeten. Und vielleicht sieht auch keiner das als so ganz notwendig an. Vielleicht gäbe es andere Leute, die auch bereit wären, das zu tun, aber eine Person will das alles machen, weil sie die Zeit hat und sich das leisten kann. Das ist etwas, das muss man abwägen. Die Frage ist, ist man von einer Person abhängig? Das heißt, bringt die Person eine bestimmte Begabung mit, die man dringend in der Gemeinde braucht? Und es muss unbedingt gemacht werden, weil das eine wichtige Aufgabe ist. So, dann kann es zu einer Situation führen, wo man dann sagen muss, so um dieser Person die Möglichkeit zu geben, das auch dauerhaft zu tun, dann müssen wir sie dafür bezahlen, um sie freizusetzen und um auch nachhaltig diesen Bereich in der Gemeinde weiterführen zu können. Zum Beispiel denke ich da an die Buchhaltung. Das ist so ein Paradebeispiel vielleicht dafür, wo man sagt, da gibt es vielleicht nur eine Person, die das kann. Die hat aber eigentlich schon im Job viel zu tun und sagen, hey, kannst du im Job reduzieren und hier ein bisschen was tun und wir gleichen das Gehaltsdefizit aus. Das könnte ein Weg sein. Dann sollten wir fragen, will die Person dafür überhaupt bezahlt werden? Es wird Ehrenamtler geben, die sagen, ich will gar nicht bezahlt werden, ich brauche das nicht, ich tue das für den Herrn. Und lass mich doch meine 15 Stunden machen. Ich kenne solche Leute, preis den Herrn dafür und das ist gut und richtig. Ja? So, von daher müssen wir einfach schauen, auch was gibt das Gemeindebudget her? Kann man sich als Gemeinde das überhaupt leisten, Leute teilzeitlich anzustellen? Aber wenn man dann jemanden anstellt, zum Beispiel, weil wir sagen, das geht über die 10 Stunden hinaus und die Person brauchen wir 15 Stunden in der Woche, dann kann es trotzdem problematisch werden, wenn die Person auf einmal 15 Stunden arbeitet und für 15 Stunden voll bezahlt werden will. Dann würde ich sagen, hey, warte mal, alle anderen arbeiten auch ehrenamtlich. Also jeden, den wir anstellen, da würde ich sagen, neben den Stunden, die wir bezahlen, würde ich schon erwarten, dass du auch noch weiter dich ehrenamtlich einbringst, so wie jedes andere Mitglied. Das gilt ja auch für uns beide als Pastoren. Ein Pastor, der sagt, ich habe eine 40-Stunden-Woche und das war's, da würde ich sagen, boah, das ist ein Problem. Denn du hast andere Älteste, mit denen du zusammen dienst, die haben einen Vollzeitjob und die arbeiten immer noch in der Gemeinde. Also das heißt, meine Erwartung an mich selber ist, dass ich also mindestens 10 Stunden in der Woche über das hinaus mich in die Gemeinde einbringe, was ich letztendlich im Sinne meiner Stelle kompensiert bekomme. Denn ich glaube, sonst wären wir auch ganz schlechte Vorbilder. Und wie gesagt, das sollte man schon erwarten von jedem, der Teilzeit angestellt ist. Denn sonst kriegst du tatsächlich am Ende frustrierte Mitarbeiter, die ehrenamtlich vielleicht genauso viel tun und einfach kein Geld bekommen.
Du hast gesagt, manche, die tun das auch gern einfach für den Herrn. Das ist ja hoffentlich immer die Einstellung, mit der wir das tun. Aber manchmal ist es halt dann nicht mehr möglich, nebenher noch Geld zu verdienen. Das ist ja das Hauptkriterium. Und man muss es sich aber auch einfach leisten können als Gemeinde. Das ist ja auch, also das Ehrenamt ist auch deshalb so wichtig, weil es anders einfach auch gar nicht gehen würde. Also wenn wir jetzt hier jedem, der mitarbeitet, noch Geld in die Hand drücken würden, das wäre schlicht nicht möglich.
Und es wäre ganz ungesund. Ne? Ich glaube, es ist eigentlich viel gesünder zu sagen, wir versuchen alles ehrenamtlich zu tun und dann schauen wir, gibt es Dinge, die wir für so wichtig halten, dass wir sagen, da wollen wir mehr Qualität, mehr Quantität oder hier ist eine Person, die so besonders wertvoll ehrenamtlich war, dass wir sagen, boah, da wollen wir mehr von und deswegen setzen wir sie frei dafür und deswegen zahlen wir ihren Gehalt, sodass sie sich ganz der Gemeinde widmen kann. Das wäre der richtige Weg, aber erstmal zu sagen, unser Grundanliegen sollte sein, dass möglichst alles ehrenamtlich getan wird. Das heißt, als Gemeinde leben wir davon, dass sich jeder einbringt durch Mitarbeit und eben auch durch Finanzen. Und das setzt uns dann wieder frei, in bestimmten Situationen uns zu entscheiden, dass wir hier über die ehrenamtliche Mitarbeit hinaus vielleicht auch jemanden freisetzen, indem wir ihm Gehalt zahlen.
Muss man die Ehrenamtlichen auch manchmal vor sich selber schützen? Stichwort Burnout.
Ja, ganz gewiss. Die Frage ist immer, ist ein Pensum durchhaltbar? Und wir haben manchmal Leute, die legen los wie die Feuerwehr. Und da merken wir eigentlich, boah, das werden die nicht lange durchhalten. Und wenn das nicht ein Kurzzeitprojekt ist, wo wir sagen, das ist dann auch schnell wieder vorbei, dann müssen wir mit diesen Geschwistern reden und sagen, hey, wie du hier gerade loslegst, das wirst du nicht durchhalten. Und wir wollen dich ermutigen, da vielleicht das eine oder andere erstmal liegen zu lassen. Denn das Problem ist ja nicht nur, dass die Leute zum Burnout kommen, sondern dass es letztendlich für alle zum Schaden ist. Auch in der Gemeinde. Die Leute, die loslegen wie die Feuerwehr und alles an sich reißen und alles tun wollen, werden es irgendwann alles loslassen und haben eigentlich alle davor bestehenden Strukturen und Mitarbeiter aufgelöst. Und dann fällt alles wirklich zu Boden. Ein großer Schaden und wie gesagt, die Personen selber landen dann womöglich auch im Burnout. Wobei ich mit dem Begriff Burnout tatsächlich immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich glaube, das hat oft weniger mit Arbeitsbelastung zu tun, als mit einer inneren Einstellung. Und da würde ich auch sagen, manchmal, bevor du sagst, ich habe einen Burnout, schlaf dich einfach mal aus, mach mal ein bisschen Pause und such Ruhe und Erquickung beim Herrn. Und nicht dadurch, dass du jetzt mal zu Hause bleibst und stundenlang Netflix-Serien siehst oder einfach nur im Bett bleibst. Ich weiß nicht, ob dich das wirklich weiterbringt langfristig. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine MeToo-Geschichte. Jeder hat einfach mal einen Burnout, das gehört dazu. Da bin ich ein bisschen skeptisch, wenngleich, nochmal, ich anerkennen möchte, es gibt Menschen, die haben aufgrund bestimmter Situationen sicherlich etwas, das zu Recht als Burnout bezeichnet werden könnte. Und davor sollten wir sie schützen, wenn wir das können.
Wie sieht es mit unseren Trainees aus? Sie machen hier eine Ausbildung zu Pastoren, wenn sie denn dann mal berufen werden. Das haben wir hier schon gelernt im Podcast, aber sie werden dazu ausgebildet. Wie schützen wir die davor, dass sie sich nicht ausgebeutet fühlen?
Ja, tatsächlich glaube ich übrigens, dass unser Trainee-Programm ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man jungen Männern helfen kann, früh für sich zu klären. Ist das nicht nur etwas, was ich gerne machen möchte, sondern ist da eine Gemeinde, sind da erfahrene andere Leiter, die auch sagen, hey, wir sehen in dir eine Begabung für einen solchen Dienst. Wir trauen dir das zu. Mit unserer Erfahrung können wir sagen, wir glauben, du kannst langfristig einen guten Dienst vollzeitlich in der Gemeinde tun oder eben auch nicht. Nur weil du Theologie studiert hast, bist du noch lange nicht qualifiziert, dann auch so ein Amt inne zu haben. Da kann so eine Trainee-Stelle sehr hilfreich sein und vielleicht auch dazu führen, dass jemand sehr früh auch einen Kurs korrigiert und sagt, okay, dann muss ich vielleicht noch was anderes studieren oder lernen oder einen anderen Beruf ausüben. Das vorneweg. Zum anderen glaube ich nicht, dass wir unsere Trainees ausbeuten und ich glaube auch nicht, dass sie sich so fühlen. Ich denke, sie wissen auch, dass wir sehr viel in sie investieren und ich würde behaupten, das ist zumindest mein Ziel, mehr in sie letztendlich zu investieren, als wir aus ihnen herausholen. Und manche Dienste, die sie dann übernehmen, wo sie das Gefühl haben, boah, da wird jetzt aber viel von mir erwartet, da würde ich sagen, das könnten wir auch ohne dich gut machen. Und wir geben dir diese Möglichkeiten, damit du wachsen kannst in deinem Dienst, in deiner Erfahrung, damit du Dinge dazulernst. Also das, wenn es so kommt, dass dann Praktikanten wirklich nur noch da sind, damit sie Dienste übernehmen, weil wir das anders nicht hinkriegen würden, dann wird es problematisch. Das ist aber nicht mein Anspruch an unsere Trainees, sondern mein Anspruch ist, wir sollten ihnen mehr mitgeben, als wir von ihnen nehmen. Aber wir sind auch dankbar, wenn sie sich auch in die Gemeinde einbringen und ihr etwas geben und damit auch zeigen, dass sie wirklich auch das haben, was es braucht im Pastorenberuf. Und das darf sich dann auch mal nach sehr viel anfühlen. Es darf auch mal so weit kommen, dass auch ein Trainee mal sagt, boah, das ist mir gerade alles ein bisschen zu viel und boah, da spüre ich aber gerade viel Druck. Da sage ich, ja, willkommen im Leben. Das bereitet dich vor auf das, was du regelmäßig erleben wirst, wenn du tatsächlich irgendwann vollzeitlich Pastor wirst.
Ein anderes Thema, das mich auch zum Nachdenken gebracht hat bei diesem Podcast Toxic Church, war das Thema Finanzen. Genauer, was die Pastoren verdienen und wie sie leben. Ich glaube zwar wirklich, dass wir sehr, sehr weit weg sind von Gehaltsauswüchsen, die es in Amerika geben mag, in manchen Megachurches. Und ich denke, auch da hat dieser Podcast wirklich keine Ahnung von Pastorengehältern hier in Deutschland. Aber trotzdem bleibt die Frage, gibt es einen Lohn, der für einen Pastor angemessen ist? Und gibt es vielleicht auch einen Lohn, der zu hoch wäre? Und wer bestimmt das?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Ist natürlich auch schwierig, wenn zwei Pastoren darüber reden, weil die natürlich ihre ganz persönliche Sicht drauf haben. Von daher nehmt das und filtert das für euch selbst, was ich da jetzt sage. Aber ich würde mal sagen, die erste Frage, die ich stellen würde, was könnte die Person mit ihrer Qualifikation anderswo verdienen? Einfach mal zu schauen, was ist eigentlich der Marktpreis? Ja, das ist ein ganz gutes Kriterium. Also wenn jemand eigentlich nirgendswo viel verdienen könnte, außer er ist gerade Pastor und da kriegt er richtig gutes Geld, okay, dann ist vielleicht die Motivation, auch diesen Dienst zu tun, vielleicht nicht die richtige, weil es dann vielleicht eine sehr stark monetär getriebene Motivation ist. Andererseits, wenn ich jemanden habe, der hochqualifiziert ist und ich auch als Gemeinde sage, hey, diese Qualifikation wollen wir auch, das wünschen wir uns auch, aber ich will ihn da nicht bezahlen wie jemand, der hochqualifiziert ist, da, glaube ich, hat die Gemeinde wiederum dann ein Problem. Also das ist das Erste. Das zweite Kriterium, würde ich sagen, ist das Leistungsprinzip. Was leistet die Person? Wenn ich erlebe, dass ein Pastor eigentlich immer nur lau macht und eigentlich den halben Tag in der Hängematte liegt, ja, oder seinen Hobbys nachgeht oder was auch immer. Ich höre da interessante Dinge von manchen Pastoren, wo ich denke, boah, krass, also für die Leistung würde ich auch entsprechend zahlen. Und das heißt nicht sonderlich viel. Und dann gibt es andere, von denen wird sehr viel erwartet und die tun sehr viel. Und da ist es auch angemessen zu sagen, hier sollte ein gewisses Leistungsprinzip sein. Das Dritte ist sicherlich, dass man auch mal schauen sollte auf die Gehaltsstruktur der Mitglieder in der Gemeinde. Das heißt, wenn der Pastor mit Abstand der Bestverdienste in der Gemeinde ist, dann ist das echt ein Problem. Da werden viele neidisch, das passt irgendwie nicht. Wenn er andererseits eigentlich bei allem, was Gemeindemitglieder machen, nicht mitmachen kann, weil er sich das nicht leisten kann, es ist auch problematisch. Also auch da sollte man ein bisschen drauf schauen. Natürlich hat das dann auch viel mit den Möglichkeiten einer Gemeinde zu tun. Wenn man mehrere Angestellte hat, ist es sicherlich auch hilfreich, auf die Gehaltsstruktur zu schauen. Wie passt das zusammen? Ausbildung, Leistung und Gehalt im Vergleich zueinander. Dann muss man schauen auf die Kaufkraft. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man sowas hat wie einen Tariflohn, nicht nur im Pastorenberuf, aber dass da oft Leute das gleiche Gehalt bekommen. Also ich kenne Pastorenkollegen, die irgendwo in der Landgemeinde sind und die können sich ein schönes Haus kaufen, haben eine Altersabsicherung. Und ein Pastor in München, ich kenne einige Kollegen, die in Rente gegangen sind, die sagen, ich kann nicht mehr in München wohnen. Die haben eigentlich nichts, die haben ganz wenig Rücklagen, weil sie gerade so mit ihrem Gehalt immer hinkamen. Das ist schon auch etwas, da denke ich, Mensch, da sollte eine Gemeinde auch mitdenken und auch für sorgen und vielleicht dann so einem Pastor auch helfen, Rücklagen zu bilden und ihn davor zu schützen, nachher nichts zu haben und wirklich in Altersarmut zu fallen. Ich kenne solche Fälle, wie gesagt. Genau, also das wären so ein paar Dinge. Ich sage mal, Minimum würde ich sagen, was braucht der Pastor und seine Familie, damit er vernünftig leben kann. So, das sind Kriterien. Also der Lohn sollte angemessen sein, sollte zur Gemeinde passen, sollte angemessen sein im Hinblick auf Qualifikation und Leistung, auf Gehaltsstruktur in der Gemeinde und im Mitarbeiterteam. Das sind so die Kriterien, die ich da anlegen würde.
Und dann ist ja die Frage, wie darf der Pastor mit seinem Geld umgehen? Für was darf er es ausgeben? Darf ich mir zum Beispiel, wenn ich fleißig spare, eine Rolex oder schicke Sneaker oder einen Premium-Grill von Weber oder auch ein tolles Auto kaufen? Oder gehört sich das für einen Pastor einfach nicht? Auch das wurde in diesem Podcast thematisiert und das ist mir bewusst geworden, wie schnell man dabei auch eine Neiddebatte ist oder sagt, was ist eigentlich angemessen für einen Pastor? Also ein Pastor, der eine Rolex trägt, das geht ja schon mal gar nicht. Ist das so? Was meinst du dazu?
Also ich glaube, grundsätzlich sollte man einem Pastor nicht vorschreiben, wofür er sein Geld ausgibt. Das machen wir bei keinem anderen Menschen in der Gemeinde. Also wenn wir das bei anderen Mitgliedern auch machen und sagen, boah, also hier in der Gemeinde sollte keiner einen Mercedes fahren, der nicht mindestens 10 Jahre alt ist. Okay, wenn das allgemeines Kriterium ist, ist es okay. Wenn viele in der Gemeinde sich das leisten dürfen und keiner hat damit ein Problem, da muss ich sagen, also wenn ein Pastor sich entscheidet, sein Gehalt, das aus Sicht der Gemeinde angemessen ist, für diese Dinge auszugeben, ja, dann soll er es tun. Ob das dann weise ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, auch ein Pastor hat das Recht, für sich zu entscheiden, gebe ich lieber ein bisschen Geld aus für ein schickes Auto oder für eine schicke Einrichtung oder ab und zu einen schönen Urlaub. Das muss jeder für sich selber entscheiden und entscheiden. Das muss man ihm auch zugestehen. Ja, also das finde ich schwierig, wenn man das nicht tut. Das finde ich dann echt schon übergriffig. Oder schaut man, ja, du hast aber zu viel auf dem Sparkonto, dir geht es ja schon gut, da müssen wir kein Gehalt mehr zahlen. Ich würde sagen, was ist das für eine Debatte? Das kann es nicht sein. Jeder darf mit seinen Ressourcen erst einmal so umgehen, wie er es für gut und richtig hält. Natürlich ist eine gewisse Sensibilität angemessen. Und es gibt auch ein paar Fragen, die man durchaus sich stellen sollte, gerade als Pastor. Wenn ich als Pastor in Saus und Braus lebe, dann wirft das Fragen auf. Okay, dann habe ich vielleicht tatsächlich ein Gehalt, das zu hoch ist, wenn ich mir einen solchen extravaganten Lebensstil leisten kann. Was kommuniziert das gegenüber meinen Mitgliedern? Oder wenn ich Geld ausgebe, wie verrückt für Dinge, bin ich dann wirklich ein guter Haushalter? Oder ist Mammon mein Götze geworden? Finde ich meine Identität in schicken Sachen oder in Jesus? Also das sind Fragen, die sollte man sich schon stellen. Das sind Fragen, die sollte sich jeder Christ stellen. Ich glaube nicht, dass Pastoren da eine Ausnahme sind, sondern ich glaube, da sollte jeder, der meint, an Pastoren so einen Maßstab anlegen zu müssen, sich selber auch fragen, mache ich das bei mir selber eigentlich auch so und bei den anderen in der Gemeinde? Und trotzdem darf man natürlich auch sagen, Pastor, von dem erwarten wir, dass er geistlich reif ist und deswegen sollte man da sich ein bisschen mehr davon sehen, als bei einem ganz jungen Christen, der vielleicht noch nicht so richtig weiß, mit Dingen gut und weise umzugehen.
Ja, das ist halt wirklich der Punkt, wo es mich auch herausfordert, weil ich denke, das ist eben ja nicht nur für Pastoren relevant, weil wenn du dir so Statussymbole, das muss man ja sagen, das sind Statussymbole, eine schicke Uhr, ein tolles Auto und so weiter, wenn du da sehr viel Wert drauf legst und sehr viel investierst, dann sagt das ja schon auch ein bisschen was darüber aus, was ist dir eigentlich wichtig im Leben und du zeigst damit auch was nach außen. Also das haben Leute schon auch, um es zu zeigen und nicht nur, weil sie das halt für sich selber schön finden. Also die Uhr trägt niemand nur zu Hause für sich oder das Auto hat niemand nur bei sich zu Hause in der Garage stehen, sondern das fährt man aus, das zeigt man anderen Leuten. Also, und das ist halt das Schwierige, wo ich auch verstehe, dass auch manche Gemeindemitglieder, vielleicht gerade die, die wenig haben, dann sagen, das finden wir komisch, wenn unser Pastor da so großen Wert darauf legt, auf solche Dinge.
Also kann ich erstmal nachvollziehen, würde ich auch sagen, richtig. Also ich glaube, wir sind auch nicht verdächtig, große Autos zu fahren oder Rolex zu tragen.
Dacia Logi.
Ja, ich bin da wahrscheinlich der Protzer mit dem Charan.
Aber ich habe den ja in neu gekauft.
Ja, meiner war ein Unfallwagen, ja. Sonst hätte ich mir den nicht leisten können. Aber gut, ist ja völlig wurscht. Aber ich glaube, richtig. Also wir wollen in gewisser Weise da eine gewisse Sensibilität zeigen. Andererseits ist es auch legitim, wenn ein Pastor sagt, mir ist Autofahren ist für mich ein hohes Gut. Ich fahre gerne ein sehr sicheres Auto oder ein sehr schickes Auto oder ich fahre lange Strecken und möchte auch mal schneller fahren und investiert viel seines Gehaltes in diese Dinge. Wenn er das mit seiner Familie so abgesprochen hat, weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend ein Problem sein muss. Wie gesagt, wenn das dann etwas wird, wo er ständig mit rumprotzt, ja, und seine jede zweite Predigtillustration ist, als ich mit meinem, was auch immer, ja, durch die Gegend gefahren bin, als ich mit meinem Ferrari zur Eisdiele gefahren bin, da kam mir jemand, dann wird es problematisch. Aber nochmal zu sagen, dass jemand sich entscheidet, sein Geld mehr da auszugeben als anderswo, ich glaube, da sind wir auch sehr schnell dabei, andere zu richten und gar nicht zu merken, dass wir vielleicht wahnsinnig viel in bestimmte, weiß ich nicht, Möbelstücke investieren, ja, die wir besonders schön finden und der Pastor hat vielleicht völlig durchgesessene Sofas zu Hause. Also wer weiß, ja, das ist, also ich habe da auch schon so Neiddebatten erlebt, auch schon persönlich erlebt, wo Leute Dinge hinterfragt haben, wo ich gedacht habe, boah, das finde ich jetzt schon ganz schön krass. Vor allem, wenn ich weiß, wie du lebst und wofür, nach dem, was ich sehen kann, du dein Geld ausgibst, dann so eine Missgunst oder so ein Urteil zu haben, finde ich schon ziemlich hart. Vor allem, ich weiß, wie viel ich verdiene und ich weiß, wie viel ich früher verdient habe. Und das steht in einem Verhältnis, wo man sagen muss, also ich bin bestimmt nicht Pastor geworden, um reich zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Und dann finde ich schwierig, wenn Leute dann so über Kleinigkeiten letztendlich, die sie selber vielleicht nicht so wichtig finden, dann ein Urteil haben. Da würde ich sagen, lasst uns mit ganz viel Gnade und Verständnis umgehen und erstmal von selber schauen, bevor wir dann andere über andere urteilen. Und trotzdem, wenn du Leiter bist, dann ja, sei auch ein bisschen bedacht darauf, was du nach außen für ein Bild abgibst. Und vor allem achte auf dein Herz. Hängt das an diesen Dingen? Findest du deine Identität in diesen Dingen? Dann wird es echt problematisch.
Noch eine kleine Anekdote dazu. Mir hat mal jemand gesagt, als er mich mit einem McDonald's-Kaffeebecher in der Hand gesehen hat.
Was? Du trinkst McDonald's-Kaffee, Matthias? Das ist aber teuer.
Nicht nur das, hat er gesagt, sondern dafür gibst du Spendengelder aus. Und das fand ich dann doch auch ein bisschen übergriffig. Matthias, ich habe jetzt keine weiteren Fragen und deshalb beschließen wir das Ganze an dieser Stelle. Es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ich würde sagen, wir sprechen uns einfach nächste Woche wieder.
Alles klar.
Das war der Pastoren-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemand teilst. Du kannst auch gern mit uns in Kontakt kommen. Wir freuen uns über dein Feedback oder auch über Fragen zum Podcast, über die wir hier mal sprechen sollten. Schreib uns dafür gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Den nächsten Pastoren-Podcast gibt's, so Gott will, dann am kommenden Samstag. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.